SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Julia Voss. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Kunstkritikerin, Wissenschaftshistorikerin, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und Sie sind gerade Co-Kuratorin der Ausstellung Politik und Kunst über die Geschichte der Dokumenta. So viele Aufgaben. Also ich unterstelle Ihnen mal, bei Ihnen gibt es vermutlich keinen Tag im Leben, an dem Sie sich nicht mit Kunst auseinandersetzen, oder?
Das ist wohl so, ja.
Jetzt gibt's diesen Satz, ist es Kunst oder kann das weg? Es ist so schwierig, Kunst zu definieren. Wie machen Sie das für sich?
Ja, da kann man einerseits ganz pragmatisch vorgehen und sagen, Kunst ist das, was im Museum am Ende landet oder in Ausstellungen landet. Das ist vielleicht, wenn man Kunstkritikerin ist, beschäftigt man sich damit. Und dann würde ich aber auch meinen, dass es die Aufgabe einer Kunstkritikerin, eines Kunstkritikers ist, auch darüber hinaus zu sehen und auch bei manchen Dingen, wo andere Leute vielleicht sagen würden, das ist für mich keine Kunst, darauf zu bestehen, dass es Kunst ist und dass es auch hervorragende Kunst sein kann. Also die Kunstgeschichte oder auch der Kunstbetrieb ist ja voll von Leuten, die zu Lebzeiten wenig Anerkennung gefunden haben und später ihre Anerkennung finden. Und das ist auch unsere Aufgabe, darauf zu schauen.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie das zuletzt erlebt haben?
Also das ganz große Beispiel ist vielleicht Hilma af Klint, die schwedische Malerin, die eine Pionierin der abstrakten Malerei ist. Die beginnt sehr früh, 1906 beginnt Hilma af Klint in Stockholm, abstrakt zu malen, fantastische Bilder, riesengroße Bilder. Und da war tatsächlich noch bis vor ein paar Jahren die Diskussion, ist das nun Kunst, gehört das ins Museum oder ist das etwas ganz anderes?
Wobei Sie ja, glaube ich, ich konnte ein bisschen recherchieren, weil Sie über Sie auch geschrieben haben. Sie wurde ja relativ früh mit, ich glaube, 26, 28 Jahren auch ausgezeichnet als Künstlerin. Also damals galt es ja durchaus als Kunst.
Das stimmt. Es gibt in Hilma af Klints Leben allerdings einen großen Bruch. Hilma af Klint studiert im 19. Jahrhundert schon Kunst an der Akademie. Das ist eine Seltenheit. Nur in Stockholm dürfen die Frauen studieren. In ganz Europa ist das sonst nicht der Fall, nicht an den königlichen Akademien. Und Hilma af Klint studiert in den 1880er Jahren in Stockholm Kunst, wird als Malerin ausgebildet, sehr erfolgreich, erhält Auszeichnungen, genau, und hat dann aber irgendwann einen richtigen Schnitt in ihrem Leben und zwar relativ spät, mit 44 Jahren, das ist dann 1906, fängt sie eben an, abstrakt zu malen und diese akademische Malerei, die naturalistische Malerei hinter sich zu lassen. Und ab da beginnen dann auch die Schwierigkeiten für sie als Künstlerin und natürlich auch die Definitionsschwierigkeiten, ist das nun Kunst, was sie macht, ist das was ganz anderes, ist das verrückt, hätte sie bei ihren alten Leisten bleiben sollen.
Können wir auch später noch mal im Detail drüber sprechen. Ganz spannendes Leben nämlich von ihr. Es gibt ja so viele Klischees über Kunst und über Künstler. Ist das alles Klischee oder ist da was dran? Lässt sich das so pauschal überhaupt sagen?
Sie haben recht, es gibt viele Klischees. Und vielleicht gibt es für jedes Klischee mindestens eine Künstlerbiografie, die darauf passt. Trotzdem ist es natürlich immer wichtig, da ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und sich anzuschauen, was ist da wirklich im Leben passiert. Und ich würde sagen, es ist tatsächlich auch so, dass von einigen Künstlerinnen und Künstlern diese Klischees sehr bewusst eingesetzt werden. Und auch da ist die Kunstkritik natürlich aufgefordert, wirklich zu recherchieren und zu gucken, was stimmt nicht.
Sie waren 10 Jahre bei der FAZ, haben das Kunstressort geleitet, waren stellvertretende Chefin des Feuilletons. Da sind Ihnen wahrscheinlich im Kunstbetrieb viele Klischees begegnet, die dann auch zutreffen. Können Sie da so eins benennen?
Oh, ein Klischee, das das zutrifft. Ich meine, vielleicht ein trauriges Klischee, dass Frauen immer noch unterschätzt werden im Kunstbetrieb. Das ist sicherlich etwas, was zutrifft. Und das habe ich vielfach erlebt. Das kann man in der Gegenwartskunst sehen, aber auch in der Geschichte. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, dass sozusagen das umgekehrte Klischee ist dann vielleicht, dass Genies Männer sind. Als ich angefangen habe im Jahr 2007 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da war der Kunstbetrieb noch viel männlicher, als er es heute ist. Und fast alle Museumsdirektoren, mit denen ich zu tun hatte, waren Männer. Und da war es tatsächlich so, ich habe dann immer gefragt, warum werden bei Ihnen so wenig Frauen ausgestellt? Und dann gab es immer einen traurigen Blick und dann wurde eben gesagt, wir würden gerne viel mehr ausstellen, aber es gibt leider so wenige. Und das ist tatsächlich ein Klischee, was vollkommen falsch ist.
Können wir uns auch noch drüber unterhalten. Sie haben in Freiburg, in Berlin und London studiert, Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte, stammen aus der Nähe von Frankfurt. Was war denn so, können Sie sich da noch dran erinnern, Ihre persönliche erste Berührung mit der Kunst, wo Sie gedacht haben, boah, ist ja spannend.
Tatsächlich ist es so, dass meine Mutter Kunsterzieherin ist. Das heißt, die hat an der Schule unterrichtet, Kunst unterrichtet. Insofern war Kunst immer schon bei uns da. Und ich habe auch manchmal darüber nachgedacht, also wir sind früh ins Museum natürlich gegangen, bei uns lagen immer Kunstbücher, Kunstkataloge rum. Meine Mutter ist wahnsinnig breit interessiert, insofern ging es bei uns auch schon immer um Künstlerinnen. Und ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis für mich ist, meine Mutter kommt von der Schule nach Hause und schiebt die Möbel im Wohnzimmer an den Rand und deckt den ganzen Teppich zu mit Bildern, die in der Schule gemacht worden sind. Weil wenn sie die benotet hat, dann wollte sie die immer gleichzeitig sehen und hat die dann eben ausgelegt. Und dann lag irgendwie 30 Mal dasselbe Thema bei uns im Wohnzimmer. Und dann haben meine Mutter und ich uns darüber unterhalten, was sozusagen, welches Bild finden wir gut, welches Bild finden wir nicht gut. Insofern ist, glaube ich, so die kunstkritische Urerfahrung.
Das waren die Ausstellungen im Hause Voss damals.
Genau.
Und es gibt ja dieses Klischee bei Musikkritikern, dass es immer heißt, ja, die wollten eigentlich Musiker werden und haben es nicht ganz geschafft. Wollten sie Malerin werden?
Nee, da war ich tatsächlich nie versucht. Mein Bruder ist ein ganz ausgezeichneter Zeichner. Also ich glaube, der hätte das Talent gehabt. Ich habe es bis zu einem bestimmten Alter ganz gern gemacht, aber ich war nie versucht, das professionell zu machen.
Gibt es denn so ein Bild, das Sie anschauen und immer wieder in dem Bild etwas Neues entdecken?
Ja, da gibt es viele Bilder. Aber ich würde sagen, also dass die Bilder, die mich im Moment am meisten beschäftigen, sind tatsächlich die von Hilma af Klint, von der schwedischen Malerin. Die sind sehr groß und tatsächlich immer, wenn die ausgestellt werden, versuche ich auch dorthin zu reisen und die mir anzuschauen. Und wenn man davor steht, entdeckt man immer neue Sachen. Also zum Beispiel habe ich kürzlich gesehen, da war eine Ausstellung in Malmö und da bin ich hin und da habe ich gesehen, dass ihre Bilder überall kleine Löcher, also oder oben kleine Löcher haben, weil sie eben mit Reißzwecken von ihr aufgehängt worden sind. Das war für mich eine der neuen Entdeckungen.
Also man musste mal ganz genau hingucken, wenn man ihre Bilder jetzt beschreiben wollte. Ich musste da so ein bisschen an die Bilder von Wassily Kandinsky denken. Die kennen bestimmt viele. Wie geht es Ihnen? Wie lässt sich so etwas in Worte fassen? Weil Kunst in Worte zu fassen ist so schwierig und als Kunstkritikerin dann die große Herausforderung.
Ja, das ist eine Riesenaufgabe. Und mit Wassily Kandinsky haben Sie natürlich recht. Der frühe Wassily Kandinsky, würde ich dann sagen, das ist eine sehr organische, lebendige Abstraktion bei Hilma af Klint. Und wenn man sich versucht, das vorzustellen, würde ich einerseits sagen, es sind unheimlich bunte Bilder in ganz ungewöhnlichen Pastellfarben mit starken Kontrasten. Also gelb und lila und rosa und rot, alles auf einem Gemälde. Und gleichzeitig ist das Irritierende und das Toll Irritierende an diesen Bildern, dass man das Gefühl hat, man könnte einerseits durch ein Mikroskop auf was ganz Kleines schauen oder durch ein Fernrohr auf was ganz Großes. Also da bewegen sich Formen wild, das ist irgendwie ein Tanzen und Befruchten, aufeinander zuschwimmen und schwirren und sausen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, es könnte ganz klein oder ganz groß sein. Das heißt, wir davor könnten auch ganz klein oder ganz groß sein. Und ich glaube, das ist dieser irritierende Moment, der die Bilder so unerschöpflich macht.
Sie sind Co-Kuratorin der Ausstellung Politik und Kunst, die sich kritisch mit der Geschichte der Dokumente auseinandersetzt. Die gilt als weltgrößte zeitgenössische Kunstausstellung alle 5 Jahre in Kassel. 1955 das erste Mal. Und die wollte sich damals als ganz frei und entpolitisiert zeigen. Wie frei war sie denn dann wirklich?
Ja, da gibt es tatsächlich eine gewisse Fallhöhe, die wir uns in unserer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum genauer angeschaut haben in Berlin. Und zwar, die Dokumente hat ja diesen Ruf, dieser Mythos, dass auf der Dokumenta die Kunst, die im Nationalsozialismus verfolgt worden ist, eben auf der Dokumenta in Kassel rehabilitiert worden ist. Und das stimmt auf der einen Seite so, aber tatsächlich auf der anderen Seite muss man eben sagen, es gibt Lücken. Diese Rekonstruktion war nicht vollständig. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel die ermordeten jüdischen Künstler nicht auf der Dokumenta gezeigt worden sind.
Und wie sind Sie jetzt zu dieser Ausstellung, zu diesem Thema gekommen, dass das überhaupt mal aufgegriffen wurde?
Also ich glaube, in den vergangenen Jahren durch die Debatten um Raubkunst, NS-Raubkunst in deutschen Museen, haben wir uns alle den Kunstbetrieb der Nachkriegszeit auch genauer angeschaut. Und die Figur Werner Haftmann ist auch schon in anderen Zusammenhängen beleuchtet worden. Werner Haftmann ist einer der Gründungsväter der Dokumenta und vielleicht der wichtigste Kunsthistoriker der Nachkriegszeit, auch der Architekt des Nolde-Mythos. Und da ist eben rausgekommen, schon im Vorfeld unserer Ausstellung, dass er eben, anders als er es erzählt hat, Mitglied der NSDAP war und auch Mitglied der SA.
Und er soll dann einen Satz verfasst haben, den man als gegeben genommen hat. Nicht ein einziger der modernen deutschen Maler sei Jude gewesen. Und das wurde dann nochmal überprüft, glaube ich, ne?
Genau, das steht bei ihm 1954 in wirklich seinem Bestseller, seinem Grundlagenwerk Malerei im 20. Jahrhundert. Und er schreibt es, obwohl er eigentlich selber weiß, dass das so nicht stimmt. Das ist ein ganz merkwürdiger Satz, dass der dort auftaucht. Werner Haftmann hatte auch in seinem Bekanntenkreis deutsche, moderne, jüdische Maler, zum Beispiel Rudolf Levi. Und den zeigen wir bei uns groß, deswegen auch in der Ausstellung.
Wie kann denn, fragt man sich doch, wie kann denn so ein Satz da unhinterfragt stehen?
Tja, der wurde offensichtlich viel überlesen. Ich glaube, das Bedürfnis zu verdrängen, was passiert ist, vor allen Dingen die Gewaltverbrechen zu verdrängen, damit war Haftmann nicht alleine, sondern das war in der Bundesrepublik in den 50er Jahren ohnehin der Fall. Und insofern, glaube ich, hat man da drüber hinweggelesen.
Dann gibt es ja dieses Beispiel von Emil Nolde, ein glühender Nationalsozialist. Und der wurde über Werner Haftmann zum Star. Wir erinnern uns, als Angela Merkel dann dieses Bild dann auch mal zurückgegeben hat, als das Ganze dann thematisiert wurde.
Genau, Emil Nolde. Und ich glaube, das ist das Interessante eben, diese Emil Nolde zieht unter Bundeskanzler Helmut Schmidt ins Kanzleramt ein und Merkel ist dann diejenige, die sein Bild abhängt. Und ich glaube, das ist das Interessante an diesen Künstlermythen, dass die eben nicht nur im Kunstbetrieb wichtig sind, sondern weit darüber hinaus Erfolg haben. Also Emil Nolde ist plötzlich eine Identifikationsfigur, auch für einen Bundeskanzler wie Helmut Schmidt, der sich mit dessen Werdegang identifiziert. Und dazu muss man eben sagen, dass Werner Haftmann die Biografie von Nolde umgeschrieben hat.
Und das ist ja ein ganz spannendes Thema, Politik und Kunst. Wie geht es denn dann mit der deutschen Geschichte weiter? Wurde bei der Documenta Kunst aus der DDR ausgestellt?
Ja, auch dieses Kapitel beleuchten wir tatsächlich auf der Documenta 6 1977, also als sich auch die auf der großen Bühne die Ostpolitik entspannt, kommen zum ersten Mal ostdeutsche Maler nach Kassel und zeigen dort ihre Werke. Und das führt zu einem großen Skandal.
Sie haben mal gesagt, im globalen Kunstbetrieb sind heute mehr Geld und Macht im Spiel als noch zu Beginn der 70er Jahre. Und Sie haben mit hinter weißen Wänden hinter die Kulissen des Kunstbetriebs geschaut. Lässt sich das so sagen? Wer hat denn jetzt gerade die Macht im Kunstbetrieb?
Also sozusagen, wo sich das meiste Geld versammelt, ist bestimmt inzwischen bei privaten Sammlerinnen und Sammlern. Und insofern bei bestimmten Galerien auch. Und insofern ist da auch die Machtkonzentration besonders hoch. Also sowohl welche Künstler ausgestellt werden, als auch über welche Künstler viel geschrieben wird, das hängt schon mit Geld einfach zusammen.
Macht das den Unterschied im Vergleich zu den 70ern, dass jetzt einfach sehr viel höhere Preise gezahlt werden? Oder was ist der Hauptunterschied?
Ja, ich glaube, also vor allen Dingen, was die Gegenwartskunst anbetrifft, das war früher auch anders. Also es ist einfach unheimlich viel Geld für die Gegenwartskunst unterwegs. Früher waren es mal die alten Meister. Und es sind einfach diese wahnsinnigen Summen, die da im Umlauf sind, die also fast was haben, wo man denkt, die kennt man sonst nur aus der Paläontologie.
Ja, ich habe mal was rausgesucht hier bei Jeff Koons zum Beispiel. Für 91 Millionen US-Dollar wurde da so ein überdimensionales, silbrig glänzendes Kaninchen versteigert. Wer ist es, wer da die Preise in die Höhe treibt?
Also das muss man sich von Fall zu Fall anschauen, aber da sind teilweise sind die Galerien daran beteiligt, teilweise sind die Sammler daran beteiligt und grundsätzlich ist es auch so, dass natürlich entdeckt worden ist, dass Rekordpreise ein Marketinginstrument sind. Also ob dann tatsächlich der Rekordpreis ein Hinweis darauf ist, dass die Werke so wahnsinnig beliebt sind oder nicht, das muss nicht immer der Fall sein, sondern es wurde auch entdeckt, und das betrifft sowohl die Händler als auch die Sammler, dass in dem Moment, wo man einen Rekordpreis erzielt, der Name des Künstlers wirklich von Gießen bis zu den Galapagos-Inseln eine Rolle spielt und plötzlich diese Künstler zu Stars des Kunstbetriebs werden.
Wobei, da gibt es ja auch dieses Beispiel, lange galt, bevor es Jeff Koons war, der deutsche Gerhard Richter als der teuerste lebende Künstler. Und er selbst hat immer gesagt, ja, er hält überhaupt nichts von diesen Millionenpreisen, die für die Kunst bezahlt werden. Also heißt das, am Ende hat der Künstler gar keinen Einfluss darauf?
Der Künstler hat da schon Einfluss drauf. Und ich würde sagen, dass auch Gerhard Richter jemand ist, der sehr genau das Marktgeschehen kennt und verfolgt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es authentisch ist, dass er auch manche Preise irgendwie zu hoch oder dann doch erstaunlich findet. Aber es ist nicht jemand, der sozusagen nichts über das Marktgeschehen wüsste und fern davon ist.
Dann gibt es ja häufig Unternehmer, die sich selbst eigene Museen, eigene Stiftungen dahinsetzen. Ich las jetzt über einen französischen Unternehmer und Kunstsammler, Pinault. Der ist mit seiner Kunstsammlung aus Venedig jetzt in die Pariser Börse gezogen. Und es gibt dann ganz, ganz viele Schlagzeilen. Also das gibt es natürlich auch hier vor Ort. Wenn man nach Baden-Baden guckt, gibt es dann das Frieda-Burda-Museum oder das LR8 von der Grenke-Stiftung. Ist das inzwischen so ein Instrument auch der Selbstvermarktung?
Das hat bestimmt auch was damit zu tun. Ja, also ich meine, diese Privatmuseen sind auch, Deutschland gehört zu den Ländern, in denen es unheimlich viele gibt. Also vor einigen Jahren wurden Zahlen veröffentlicht. Die meisten Privatmuseen sind in Nordamerika, in Südkorea und in Deutschland. Und das hat einerseits damit zu tun, dass es hier ganz besonders viele Sammlerinnen und Sammler gibt. Es hat aber auch was damit zu tun, dass es vom Staat aus durch steuerliche Erleichterungen auch stark gefördert wird.
Also am Ende geht es dann doch wieder ums Geld.
Es geht auch bei der Kunst einfach sehr, sehr viel ums Geld, ja.
Und diese Stiftungen, die haben ja eine lange Tradition. Sie stammen aus Frankfurt, das Städelmuseum, denkt man gleich dran, auch eine Stiftung, ne?
Genau, das ist eine Bürgerstiftung gewesen, genau, von einem Frankfurter Bürger. Obwohl ich eben auch sagen würde, Stiftungen heute und Stiftungen damals sind nochmal was ganz anderes. Also die Bürgerstiftung heute im Städel hat alle Vergünstigungen, die sonst auch Stiftungen haben, steuerlich. Aber als damals eine Stiftung gegründet worden ist, war das Steuergeschehen noch lange nicht so komplex, wie es heute ist.
Was war da der große Antrieb?
Oh, wahrscheinlich auch. Wie gut kenne ich mich mit Städel aus? Also das war ein ganz passionierter Kunstsammler. Ich glaube, der Antrieb war auch eine Kunstsammlung zusammengetragen, die sich eben nicht zusammenzutragen, die sich nicht von einem höfischen Geschmack beeindruckt zeigt, sondern einen bürgerlichen Geschmack präsentiert. Ich würde sagen, diese Vorstellung mit bürgerlichem Selbstbewusstsein, dem höfischen Sammeln und Auftrag geben, etwas entgegenzusetzen für die Bürgerstadt Frankfurt.
Sie waren Leiterin des Kunstressorts bei der FAZ, stellvertretende Chefin des Feuilletons, hatten eine Kolumne und haben da spannende Fragen gestellt, wie haben die alten Meister Drogen genommen oder warum Kinder häufig so toll malen können. Wissen Sie da noch, zu welchem Schluss Sie gekommen sind mit den alten Meistern und den Drogen zum Beispiel?
Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Weil das eine Frage ist, die mich auch lange beschäftigt hat. Also es gibt eben auf alten Meisterbildern gibt es eben Phänomene, die uns vielleicht an Drogenrausch erinnern würden. Also irgendwelche Auren, die gezeigt werden oder irgendwelche sehr turbulenten, fantasiereichen Szenen.
Hieronymus Bosch musste ich dran denken.
Zum Beispiel. Genau. Und ja, und ich würde sagen, aus unserer heutigen Sicht können wir uns fast nicht vorstellen, dass jemand in eine solche Ekstase gerät, ohne den Konsum von Drogen. Und diese Möglichkeit für Rausch, ob das jetzt Pilze waren oder ob das Alkohol war, die gab es natürlich damals schon. Aber ich glaube, man muss schon auch sich vorstellen, dass einfach Mensch zu sein damals in diesen Breitengraden auch was anderes bedeutet hat und dass die religiöse Ekstase, dass es die gab, auch ohne Drogenstimulation.
Wie ist die zu verstehen?
Also ich glaube, dass also sozusagen in Ekstase würden wir wahrscheinlich sagen, Drogen, Sexualität und Glaube sind vielleicht die drei Phänomene, die da am meisten einen in Ekstase versetzen. Und ich glaube, dass diese religiöse Ekstase, ich habe es noch nicht erlebt, aber es gibt genug Berichte, dass diese religiöse Ekstase durch intensives Beten, Meditieren, Fasten eben auch einsetzen kann, ohne dass man irgendwie Hilfsmittel dazu genommen hat.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass da Drogen und Alkohol weitaus verbreiteter waren, wenn man nur an Van Gogh und dann den Absinthrausch denkt.
Ja, bei Van Gogh war es bestimmt, war der Absinth mit dabei. Und wie gesagt, Alkohol gab es dann schon damals. Und es gab auch, was auch häufiger gab, es gab die Mutterkornvergiftung. Also das ist über Weizen, vergiftete Weizenkörner. Das ist ein Pilz, glaube ich, nimmt man das ein. Das ist tatsächlich sehr giftig und diese Mutterkornvergiftung geht auch einher mit extremen Visionen. Das passiert auch bei anderen Sachen. Also es gibt alle möglichen Sachen, wenn Sie die roh essen, wo tatsächlich dann Halluzinationen eintreten. Das kann auch da einen Effekt gegeben haben.
Das sind dann schon auch Fragen, die so einfach gar nicht zu beantworten sind, ne? Da mussten Sie schon viel recherchieren.
Das stimmt, ja. Aber es gibt natürlich Leute, die sich damit befasst haben. Und selbst wenn es das eigene Spezialgebiet nicht ist, hat man gelernt, sich so umzusehen, dass man da an Literatur drankommt, um sich da kundig zu machen.
Picasso soll ja mal gesagt haben, er habe ein Leben lang gebraucht, um dann endlich wie ein Kind malen zu können. Und dann gab es bei Ihnen diese Frage, ja, warum können manche Kinder so toll malen? Wie sind Sie denn bei dieser Frage vorgegangen?
Ja, bei der Frage habe ich tatsächlich ein tolles Zitat von Picasso. Ich liebe das sehr. Habe ich viele Künstler gefragt, was sie von Kinderzeichnungen halten. Und ich glaube, was das Besondere bei Kindern ist, dass sie sich noch nicht für eine Abbildungsform entschieden haben. Also Erwachsene, glaube ich, neigen dazu, entweder naturalistisch oder expressionistisch, also das Versuchen nach einem kohärenten System zu machen. Und was Kinder eben machen, ist, dass sie diese Ebenen miteinander vermischen. Und ich glaube, dass sie da so... Da folgen sie ihrer eigenen Eingabe und auch der Welt, wie sie sie sehen. Und dass diese Systeme sich überlagern können, das, glaube ich, macht den Reiz aus, dass zum Beispiel Dinge, die sie wichtig finden, ganz groß sein können und so weiter. Und dass es eben nicht um die naturalistische Darstellung geht, sondern um die empfundene Welt.
Was hat Jim Knopf mit Charles Darwin zu tun? Julia Voss, Sie sind da auf Zusammenhänge tatsächlich gestoßen. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist tatsächlich eine tolle Geschichte. Und zwar Jim Knopf, wenn man ihn Englisch übersetzen würde, heißt ja Jim Button. Und tatsächlich gab es einen Jungen mit fast gleichem Namen, Jimmy Button, der bei Charles Darwin mitgereist ist, als der seine Weltumsegelung gemacht hat. Und das war ein feuerländischer Junge. Das heißt, er wurde von Darwin, als er von England aufgebrochen ist, mit dem Forschungsschiff wieder zurückgebracht aus England nach Südamerika. Und tatsächlich gibt es viele und deutliche Hinweise darauf, dass die Geschichte dieses jungen Jimmy Button, Jim Knopf, die Geschichte ist, die Michael Ende in seinem Kinderbuch verarbeitet hat.
Und wie sind Sie darauf gestoßen? Diese Zusammenhänge muss man ja erstmal erkennen.
Ja, das war auch für mich total verblüffend. Ich habe meine Doktorarbeit in Kunstgeschichte über die Bilder von Charles Darwin geschrieben. Und wenn man sich so intensiv mit jemandem befasst, dann sieht man es tatsächlich irgendwann überall. Ich habe überall Darwin gesehen. Und irgendwann habe ich ein Buch gesehen, das war die Biografie des historischen Jungs, Jimmy Button. Und auf Deutsch hieß die Der Junge, der für einen Knopf verkauft worden ist. Und da ist mir das irgendwie aufgegangen. Und dann habe ich gedacht, komisch, dieses Lummerland, das ist auch irgendwie so ein Miniatur-England, das ist eine Insel, also des 19. Jahrhunderts. Da gibt's die Eisenbahn, da gibt's einen König, da gibt's ein Geschäft, die Frau war's und es gibt den Herrn Ärmel, wie der Ärmelkanal. Und dann bin ich da irgendwie so reingerissen worden und habe das alles nochmal daraufhin durchgelesen. Und da gibt's wirklich viel, viel mehr noch verblüffende Ähnlichkeiten.
Und kommt dann Michael Ende vielleicht zu einem anderen Schluss bei der Evolutionstheorie oder ist das so eine Kopie, eine Blaupause? Wie ist das zu sehen?
Ja, das ist ganz interessant. Tatsächlich, Michael Ende sagt das häufig auch in Interviews. Michael Ende war ein, hat mit der Evolutionstheorie Negatives verbunden. Für ihn war die Evolutionstheorie von Darwin die Blaupause für die Herrenmoral der Nationalsozialisten. Sozusagen die Vorstellung, der Stärkere setzt sich durch. Tatsächlich muss man da Darwin gegen verteidigen. Trotzdem hat natürlich Michael Ende recht, dass die Nationalsozialisten genau das daraus gemacht haben. Und das ist die Zeit, als Michael Ende in die Schule geht. Und das ist das, was ihm beigebracht worden ist und was vielen Deutschen auch beigebracht worden ist. Und insofern war es... Michael Ende versucht, ist ein Gegenmärchen zu erzählen. Und insofern dieser Jimmy Button, der Jim Knopf, der tatsächlich im 19. Jahrhundert ein ganz trauriges Ende hat, der wird nämlich, der begehrt dann gegen die Kolonialisten auch auf und wird am Ende, bringt jemanden um. Also das ist ein ganz gewalttätiges Ende und Gewalt hat er auch selber erfahren, weil er eben als Kind entführt worden ist, um in England erzogen zu werden. Und Michael Ende gibt diesem Jungen eben ein ganz anderes Ende. Auch Jim Knopf wird entführt, aber am Ende stellt sich heraus, er ist eben der Prinz. Er findet eine liebevolle Gemeinschaft von Unterstützern und schafft damit eigentlich dann ein neues Reich.
Hat sich Michael Ende dahingehend auch so geäußert? Oder wie groß ist eine Gefahr, dass dann später vielleicht Literaturkritiker oder Kunsthistoriker in Dinge etwas hineininterpretieren?
Also Michael Ende hat sich sehr viel zur Evolutionstheorie geäußert und auch zu der Tatsache, dass er sozusagen dagegen anschreibt. Er hat tatsächlich Jim Knopf nie selber ausgelegt. Es gibt einen wunderschönen Brief, den mir dann eine Leserin geschickt hat, eine jugendliche Leserin, die nämlich geschrieben hat, dass sie gerne mehr über Jim Knopf wissen wollte. Und da hat Michael Ende gesagt, das würde er nicht tun, denn die Geschichten seien nicht dafür da, dass sie von den Autoren interpretiert werden, sondern die müssen leben in der Fantasie, in den Köpfen der Leserinnen und Leser. Also insofern ist es nicht überraschend, dass er das nicht ausbuchstabiert hat, aber es ist sehr, passt sehr zu den großen zu dem großen Rahmen, den Michael Ende sein Werk gibt.
Zu Beginn der Sendung haben Sie gesagt, ja, im Grunde denken Sie immer wieder an Kunst. Und das erleben wir gerade, wo wir Madonna hören. Woran denken Sie bei Madonna?
Dass Madonna Frida Kahlo gekauft hat, Gemälde von Frida Kahlo und ganz viele hat von ihr.
Und Frida Kahlo ist ja in den vergangenen Jahren auch nochmal populär geworden.
Ja, ich glaube, also es waren große Ausstellungen, auch in großen Institutionen. Und die haben dazu geführt, dass sie eben nicht nur als sowas wie eine Pop-Ikone ernst genommen wurde, sondern dass sie auch wirklich in die Kunstgeschichte gehört und keine Außenseiterin davon ist, sondern wirklich eine maßgebliche Künstlerin.
Sie wäre jetzt ein klassisches Gegenbeispiel, dass es eben eine Künstlerin gab und vielleicht auch mehr Künstlerinnen als nur die 5%, die so häufig in ständigen Ausstellungen und Museen zu sehen sind. Da heißt es dann aber oft, ach nö, so viele Künstlerinnen gab es nicht. Sind Sie der Sache auf den Grund gegangen?
Ja, also ich glaube, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass es gab natürlich in der Geschichte weniger Künstlerinnen als Künstler, was mit den Ausbildungsmöglichkeiten zusammenhing. Aber es gab bei weitem nicht so wenige Künstlerinnen, wie sie in den Sammlungen vertreten sind. Und teilweise ist es auch so, dass die Museen in ihren Depots Werke haben, die sie nicht zeigen, weil man sich so zur Gewohnheit gemacht hat, dass man über die Werke von Künstlerinnen hinweg sieht. Also wenn Sie zum Beispiel sowas sehen wie Ernst Gombrichs History of Art, auch ins Deutsche übersetzt, die Geschichte der Kunst. Ernst Gombrich, ein fantastischer Kunsthistoriker, ohne jede Frage. Aber die erste Ausgabe von 1961 hatte tatsächlich in der ganzen Geschichte der Kunst keine einzige Künstlerin. Und dafür muss man wirklich sagen, gibt es überhaupt keinen guten Grund. Artemisia Gentileschi war damals schon bekannt, Sofonisba Anguissola. Also auch in der älteren Kunstgeschichte gibt es wirklich große Meisterinnen. Und dass die übergangen worden sind, es gibt einfach keine gute Erklärung dafür, außer dass es offensichtlich einigen und leider einigen führenden männlichen Kunsthistorikern schwergefallen ist, die Leistungen von Frauen anzuerkennen.
Da kommen Nachfragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel aus Tübingen von Jutta Böhmler-Hahn. Und sie schreibt, sie musste an die Guerilla-Girls denken aus New York und möchte von Ihnen wissen, wie Sie denn solche Aussagen finden, muss eine Frau nackt sein oder Auftritte nur mit Gorillamasken? Also vielleicht können Sie kurz diese Guerilla Girls auch noch erklären.
Ja, da bin ich sehr froh, dass das kommt, denn tatsächlich die Guerilla Girls auch in der Ausstellung, die wir gerade zur Geschichte der Documenta machen, spielen auch die Guerilla Girls eine Rolle. Und zwar, das ist ein Künstlerinnenkollektiv aus den Vereinigten Staaten und die haben häufig eben Protestaktionen gemacht gegen den Kunstbetrieb und gegen gewisse Annahmen im Kunstbetrieb, vor allen Dingen, was das Geschlechterverhältnis anbetrifft. Und haben zum Beispiel 1987 auf der Documenta 8 in Kassel eine Visitenkarte verteilt, 100-fach, eine tolle Idee, viel besser als ein Protestplakat, was man nur einfach sieht, eine Visitenkarte verteilt. Und auf dieser Visitenkarte stand nur eine Frage und zwar lautet die, warum sind 1987 auf der Documenta 95% der Künstler weiß und 87% Männer. Und tatsächlich auch 1987 gab es da eigentlich keinen guten Grund für. Und insofern einfach die Zahlen mal zu nennen, ist sicherlich sehr wichtig. Und die Guerilla Girls haben fantastische Aktionen gemacht und es gibt sie bis heute.
Wobei das ja tatsächlich auch zeigt, dass im Grunde der Kunstbetrieb auch nur, in Anführungszeichen, nur ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also im Grunde zeigt es genau, wie die Gesellschaft strukturiert ist.
Genau, also ich glaube, unsere Wunschvorstellung ist, dass der Kunstbetrieb ganz furchtbar originell ist und alles anders macht und futuristisch und schon immer voraus ist. Und leider ist das häufig nicht die Realität. Der Kunstbetrieb ist zum Teil wirklich sehr konventionell und gerade was den Umgang mit Frauen anbetrifft, können wir das sehen. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmefiguren im Kunstbetrieb, aber tatsächlich geht es da teilweise nicht anders zu, als sagen wir irgendwie in einer Zahnarztpraxis oder ich weiß nicht, an der Universität oder wo auch immer.
Sie hat die Malerei revolutioniert. Julia Voss, Sie schreiben das über Hilma af Klint. Sie gilt als Pionierin der abstrakten Malerei. Und wir sind jetzt im Laufe der Sendung auch schon mehrmals auf sie zu sprechen gekommen. Also das scheint wirklich Ihre Neuentdeckung eine Sensation zu sein, oder? Wie wird das bewertet aktuell?
Ja, die Bewertung hat sich in den letzten Jahren total verändert. Als ich angefangen habe zu recherchieren, war sie zum Teil noch sehr unbekannt. Aber es gab 2018 eine große Retrospektive im Guggenheim Museum in New York. Die ist komplett durch die Decke gegangen. Mehr als 600.000 Besucher kamen. Es war die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim Museums. Und durch diese große Umarmung in New York ist sie tatsächlich jetzt zu einem Star aufgestiegen im Kunstbetrieb.
Und das scheint im Kunstbetrieb ja leider häufig gang und gäbe zu sein, dass wirklich erst die Berühmtheit nach dem Tod erfolgt, oder?
Ja, das ist so. Tatsächlich muss man bei Hilma af Klint sagen, sie hat ein bisschen damit gerechnet. Sie hat tatsächlich ihren Nachlass, sie hat dann eben gesagt, dass ihre Werke 20 Jahre lang nicht gezeigt werden sollen nach ihrem Tod, in dem Wissen, dass ihre Zeitgenossen nicht das letzte Wort haben sollen, dass es eine andere Generation gibt, die anders darauf blicken wird. Und genauso kam es. Es hat nicht 20 Jahre gedauert, es hat länger gedauert. Aber trotzdem ist ihre Ahnung, dass die Zukunft anders auf sie zurückblicken wird, vollkommen richtig gewesen.
Ist ja schon irgendwie auch fast spooky, ne? Wo man dann denkt, wie konnte sie so etwas vorausahnen? Sie wusste, sie war ihrer Zeit voraus.
Das wusste sie, ja. Hilma af Klint ist eine wirklich faszinierende Persönlichkeit und sie hat sich wirklich auch richtig darauf vorbereitet. Also sie hat ihren Nachlass dann auch geordnet, hat bestimmte Dinge eben verbrannt, bestimmte Abschriften gemacht und so weiter. Und hat uns das sozusagen alles hingelegt mit dem Wissen, später werden wir kommen, uns dafür interessieren.
Und da soll es jetzt noch, was sie dann eben nicht verbrannt hat, was übrig geblieben ist, mehr als 26.000 Seiten Text geben und mehr als 1.300 Gemälde. Wie nähert sich der Kunstbetrieb denn so einem Nachlass?
Also das Wichtigste waren, glaube ich, die großen Ausstellungen. Es gab 2013, kuratiert von Iris Müller-Westermann in Stockholm, im Moderna Museet, eine fantastische Ausstellung, eine schöne Ausstellung, wahnsinnig gut gehängt. Und ich glaube, die Bilder zugänglich zu machen, das ist das Wichtigste. Die Bilder sind der Köder, also wenn die Bilder nicht ziehen, dann interessiert man sich auch für alles Weitere nicht. Aber das war, glaube ich, der große Anfang. Es gab schon vorher Ausstellungen, aber plötzlich gab es eine große Institution, die sich dahinter gestellt hat und gesagt hat, eben Hilma af Klint ist Teil der Abstraktionsgeschichte und wir müssen sie als Pionierin wahrnehmen. Und danach ja, ist unheimlich viel in Gang gesetzt worden.
Wenn man da mal so ein bisschen schaut, gab es wohl auch 1986 eine Ausstellung von ihr in Los Angeles und da war der Titel Das Spirituelle in der Kunst bei ihr. Und jetzt ist es gerade in Tübingen so, bei Marina Abramović, und da guckt man auch auf das Spirituelle bei ihr in der Kunst. Heißt das also, ja, die gucken gegenseitig ab im Kunstbetrieb voneinander?
Nee, ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielt. Also das spielt am Beginn der Kunst, das Spirituelle, eine wichtige Rolle. Denken Sie an die ganze religiöse Kunst, im Mittelalter überhaupt nicht, auch in der Renaissance, Barock, gar nicht zu denken ohne. Und ich glaube, dass Künstler und Künstlerinnen weiterhin auch Erfahrungen beschäftigen, die vielleicht nicht alltäglich sind und wo man nicht genau weiß, wo man sie verorten muss. Und das ich glaube, heute können wir da viel offener damit umgehen, weil ich glaube, allgemein, dass wir anerkennen können, dass es Erfahrungen gibt der Meditation und so weiter, die vielleicht nicht in unserem Alltagsleben ständig präsent sind und die wir vielleicht nicht ganz genau einordnen können. Damit können wir heute besser umgehen als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren.
Ist ja ganz interessant, immer welche Perspektive auch eingenommen wird. Bei Ihnen ist es jetzt so, als Kunstkritikerin waren Sie 10 Jahre lang bei der FAZ und jetzt sind Sie im wissenschaftlichen Betrieb. Wie haben Sie Ihre Perspektive gewechselt?
Also Hilma af Klint hat mir ganz viel bei mir verändert. Also am Anfang hatte ich zum Beispiel gerade mit diesem spirituellen Berührungsängste, muss ich ganz offen sagen. Und ich dachte irgendwie, ich möchte recherchieren, was ich als Historiker recherchieren kann. Und dann habe ich aber hier festgestellt, dass es dann natürlich ganz viele Wesen gibt, die bei ihr auftauchen, die keine Adresse haben und die auch kein Geburtsdatum haben, sondern es sind Stimmen, die zu ihr sprechen. Und die sind schwer zu kategorisieren. Und ich habe mich dafür entschieden, es einfach so zu belassen und zu sagen, okay, ich bin die Chronistin, ich schreibe das auf, ich interpretiere das nicht. Und das inzwischen, glaube ich, kann ich ganz gut damit umgehen. Sie
zugleich müssen ganz schnell auf die Straße. Es gibt einen Falschfahrer, Benedikt, Entschuldigung.
Der ist unterwegs auf der A7 Ulm Richtung Füssen im Kreuz Memmingen auf der Überleitung zur A96 Richtung Lindau. Da kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen, fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Auf der A7 Ulm Richtung Füssen im Kreuz Memmingen auf der Überleitung zur A96 Richtung Lindau ein Falschfahrer in beiden Richtungen. Vorsichtig fahren. Wir melden, sobald die Gefahr nicht mehr besteht.
Ja, und wir sind bei dem Spirituellen in der Kunst von Hilma af Klint und Sie sagen, Sie interpretieren nicht, Sie nehmen diese Stimmen, die sie da gehört hat und gesehen hat und daraus Kunst gemacht hat, einfach so hin.
Genau. Hilma af Klint war gleichzeitig eine sehr weltliche Person, die ist ins Kino gegangen, die hat ihren Neffen angerufen, die ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Also das heißt, die hat die Moderne geliebt und umarmt und in allen Hinsichten wahrgenommen. Aber sie hat gleichzeitig auch diese Stimme und vielleicht das Schönste an den Stimmen ist, die sind sehr positiv. Also die Stimmen sagen zu ihr, du hast was Fantastisches geleistet. Es ist noch viel besser geworden, als wir uns das gedacht haben. Und tatsächlich, ihre Zeitgenossen hätten das nicht gesagt, aber diese Stimmen sagen es. Und insofern, wir können dankbar dafür sein, dass sie Hilma af Klint weiter angetrieben haben.
Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.